herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von How to Baby, eurem Podcast, der um Babyfragen, Schwangerschaft, Geburt, Partnerschaft, Sexualität, Bindung und alles rund ums Baby euch Informationen und Anregungen geben will. Wir sind heute zu einem ganz tollen Thema, zum Thema der schnellen Babys, die nicht warten wollen, zum Thema Frühgeburt im Gespräch mit meiner heutigen Gastgeberin Maria Zangerl, selbst Mama eines Frühchens. Wie sie dazu steht, als langjährige Spezialistin für Neonatologie, also für die Kinder, die zu früh kommen und Säuglingsexpertin auf der Neonatologie in St. Pölten, das wollen wir heute mit ihr besprechen. Hallo Maria, danke, dass wir da sein dürfen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sitzen hier ganz gemütlich. Neben ist deine kleine Tochter, die ein bisschen zu früh gekommen ist. Vielleicht erzählst du ganz kurz.
Ja, die Malis hat gemeint, sie muss uns etwas früher beehren als geplant. Die Malis ist fast 10 Wochen zu früh gekommen. Ich war vorher schon fast eine Woche stationär, eigentlich wegen Kreuzschmerzen. Zuerst war die Vermutung ein bisschen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, weil ich schon mal einen hatte. Das hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt. Es war dann irgendwie im Verdacht, dass sie, weil sie Beckenendlage war, dass sie irgendwie auf einen Nerv gedrückt hat. Ja, und die ganze Woche war dann irgendwie ein bisschen eigenartig, hatte immer wieder ein bisschen skurrile CTGs, immer wieder doch ein bisschen Herztonabfälle, war irgendwie nicht ganz koscher alles. Dann war am Sonntag der Plan, dass ich eigentlich am nächsten Tag nach Hause gehe, weil dann eh alles gepasst hat und ich habe mir gedacht, gut, Kreuzweh kann ich daheim haben, dann muss ich nicht unbedingt stationär bleiben. Und ja, dann bin ich am Sonntag am Abend im Bett gesessen, habe mit meiner Schwägerin in Tirol telefoniert und hatte einen Blasensprung aus dem Nichts heraus. Und dann ging aber plötzlich alles ziemlich schnell. Also sie hatte dann, ich habe dann ziemlich schnell Wehen bekommen, die auch nicht mehr mit der klassischen Wehenhemmung zum Stoppen waren. Hatte dann ein schlechtes CTG, dann haben sie gemeint, Lungenreife wäre schon noch super, wenn wir die fertig machen. Dann war der Plan eigentlich, dass wir am Dienstag eine Plansektion machen. Aber dann sind die Wehen nicht besser geworden, die Herzabfälle überhaupt nicht mehr irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ja, dann haben sie mich mit 80 Herzfrequenz vom CTG abgehängt und wir sind ziemlich schnell in den OB gerauscht. Mhm. Im OB konnten sie dann kurz gar keine Herztöne mehr finden. Und dann habe ich mir nur mehr gedacht, bitte holt das Kind einfach nur mehr raus. Weil das Problem ist, wenn man ein bisschen aus der Sparte kommt, dann macht halt viel Wissen auch viel Kopfweh. Und wenn man einfach weiß, was passieren kann, wenn man keine Herzaktivität mehr findet, dann, ja.
Hat man den ganz normalen Albtraum als Mama einer Erstgeborenen, aber du hast es schon ein bisschen vorher schmecken können, diesen Geschmack nach Frühgeburt. Deine Zwillingsschwester sitzt neben dir und hat es dir schon vorgemacht. Noch dazu haben wir im Gespräch gehört, ihr seid selbst Frühgeborene. Also irgendwie könnt ihr wirklich aus dem Vollen reden. Und was war das? Hast du das schon irgendwie in der Schwangerschaft gespürt, Angst davor gehabt? Was glaubst du?
Naja, lustigerweise haben alle immer gesagt, dass die Malis zu früh kommt. Außer ich habe dann gesagt, aus Protest, nein, jetzt werdet ihr es noch sehen. Das wird eine eingeleitete 40. Woche, weil sie nicht raus will. Ja, leider hatten dann doch die anderen recht. Mit meiner Gynäkologin habe ich immer so ein bisschen Spielchen gespielt, weil ich halt auch einige Vorerkrankungen habe, die halt doch leider für eine Frühgeburt dann doch ein bisschen eher stehen.
Und was ist das zum Beispiel?
Ich habe zum Beispiel ein Hashimoto und ein BCO.
Also
und
Hashimoto, Schilddrüsenerkrankung.
Schilddrüse, ja. Und dann auch noch ein Morbus Crohn. Also das sind alles Autoimmunerkrankungen, die eigentlich eine Entzündung im Körper machen und immer irgendwie eine Abstoßungsreaktion. Ich war ja da, also die Malis zu kriegen, war 4 Jahre lang eine Prozedur. Wir waren dann auch eigentlich schon im Adoptionsverfahren, haben uns dann gedacht, okay, einen letzten Versuch in der Kinderwunschklinik machen wir noch. Der hat dann Gott sei Dank funktioniert. Aber ich war mehrmals schwanger, nur hat es halt nie gehalten. Ja. Es hat sich nie immer nur ganz, ganz kurz eingenistet, was wiederum zu dem Autoimmunthema Abstoßungsreaktion halt doch ganz gut dazu passt.
Ja. Jetzt haben deine Zwillingsschwester und du so eine kurze Theorie vorhin mit mir besprochen. Ihr glaubt, dass da vielleicht doch irgendwie eine Anlage auch ist. Kannst du das kurz mal
uns erzählen? Ja, wir sind jetzt keine Ärzte, aber es wäre irgendwie so unsere persönliche Theorie, weil wir eineige Zwillinge sind. Wir hatten beide am Sonntag am Abend einen Blasensprung, hatten beide eine Beckenendlage von Anfang an. Also unsere Kinder haben sich nie wegbewegt von der Position. Und die Malis haben sie kurz nach dem Blasensprung, wurde noch einmal ein Ultraschall gemacht und da lag sie das erste Mal ein bisschen quer. Also war unsere Theorie, dass sich unsere Kinder immer versucht haben zu drehen, aber irgendwie die Gebärmutter so fest war oder wir wissen noch nicht, ob das medizinisch so möglich ist, aber irgendwie war es dann doch unsere Theorie dazu. Weil mit meiner Gynäkologin habe ich auch immer wirklich, wir haben uns von einem zum anderen gehandelt. Zuerst war das erste Ziel Herzaktion, dann war das zweite Ziel die 12. Woche. Dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir wollen einen Kilo schaffen, wir wollen die 23. Woche schaffen, weil so in der Neonatologie die Überlebensfähigkeit beginnt bei 23 plus 0. Manchmal vielleicht schon ein Ticki früher, aber...
Ja, wir haben es jetzt erst, ich glaube, das... Der frühest geborene Mensch, der überlebt hat, war 23. Woche mit 245 Gramm Gewicht das in sehr Amerika. Schön. Also 245 Gramm, das ist irgendwie
ein Backen Butter.
Genau, nicht einmal. Ja, wie tut man dann? Jetzt kommen sie, wie gesagt, die Malis war in der 30. Schwangerschaftswoche.
Die Malis war in der 30 plus 3, ja. Genau.
Und was passiert dann?
Ja, irgendwie, wie es dann wirklich plopp gemacht hat, habe ich mir nur gedacht, ich bin interessanterweise, was mich im Nachhinein selber wundert, total ruhig gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, Blasensprung, somit war für mich klar, 40 Wochen geht sich nicht mehr aus. Ja. Für mich war klar, die nächsten paar Tage wird sie jetzt kommen. Habe dann einmal als erstes meinen Mann angerufen, weil es war ja Vatertag. Ja. Und aufgrund Corona haben wir uns ja auch relativ wenig gesehen, weil die Besuchszeit auch nur auf eine Viertelstunde beschränkt war und wir haben uns auch nur alle paar Tage gesehen. Und dann habe ich ihn angerufen und sage ich, du musst nochmal kommen. Ich habe einen Blasensprung gehabt. Da wusste ich aber schon, dass rein theoretisch der Plan Dienstag gewesen wäre, weil Lungenreife wollten wir ja noch fertig machen. Dann habe ich meine Schwester angerufen. Die ja selbst Frühchenexpertin, die hat einmal angefangen, am Telefon Rotz und Wasser zu heulen. Im Endeffekt habe ich sie dann eine Viertelstunde lang am Telefon nur beruhigt, wo wir aber im Nachhinein dann besprochen haben, eigentlich vor 4 Jahren, als ihr Sohn zur Welt kam, war es genau umgekehrt. Da habe ich Rotz und Wasser geheult in der Nacht, wie sie mich angerufen hat und erzählt hat, dass sie einen Blasensprung hat. Ja, dann war ich eigentlich eh total ruhig und... Selbst wie wir noch in den OB gefahren sind, haben wir irgendwie so gedacht, ja okay, jetzt arbeiten wir das ab und das ab und das ab und jetzt kommt dann hoffentlich der Kreuzstich und dann kommt sie und irgendwie so wirklich glauben können, habe ich es dann noch immer nicht.
Du hast hunderte Frühgeborene begleitet in deinem Job in der Neonatologie in St. Pölten. Du hast vielen, vielen Frauen Trost zugesprochen. Wie fühlt man sich, wenn man selbst in der Situation ist, außer dass du jetzt sagst, okay, du warst ruhig, du?
Na, ich kann nicht einmal sagen, dass ich war auch nicht verzweifelt. Irgendwie hatte ich am Anfang, also bis sie da war, überhaupt gar keine Emotion dazu. Ich bin da ganz allein, ich am OB-Tisch gelegen. Es ist dann Gott sei Dank irgendwann, wie sie da war, logischerweise eine Arbeitskollegin zu mir gekommen und hat gesagt, du, sie kämpft, sie macht sich, so toll ist es noch nicht, aber sie tut. Das war schon mal für mich ganz wichtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir keine Herztöne gefunden haben, ich habe Angst gehabt, dass wir jetzt ein totes Kind herlegen.
Ja.
Und die Gefühle hatte ich da schon, aber sonst, ehrlich gesagt, null Emotionen am Anfang. Es hat auch wirklich gedauert. Also ich habe sie dann erst das erste Mal am nächsten Tag zu Mittag gesehen. Das erste Mal. Da haben wir es dann rausgelegt zum Kuscheln. Und da habe ich auch noch immer keine wirklichen Gefühle dazu gehabt. Und ich muss wirklich sagen, das Thema Bindung hat gedauert.
Wie lange?
Es ist dann nach ein paar Tagen so gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt dein Kind. Mhm. Aber so wirklich eine Bindung aufzubauen, die wirklich gut ist, würde ich jetzt fast sagen, ein paar Wochen.
Warst du traurig? Warst du enttäuscht? Ja. Warst du?
Ich habe mir einfach gedacht, na, warum? Ich meine, ich habe mit meiner Schwester vorher schon drüber gesprochen und die hat auch gesagt, es dauert, stress dich nicht. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt, weil ich mir dachte, das ist ja nicht normal, jetzt hast du endlich nach so vielen Jahren dein Kind liegen, ja, und hast aber jetzt gar nicht solche Emotionen dazu, ja. Und man muss dazu sagen, sie war ein wirkliches Vorzeigefrühchen, ja. Sie hat keine Infektion gehabt, sie hat nicht lange einen Sauerstoff gebraucht, ja. Sie hat ein gutes Geburtsgewicht gehabt, ja. Also sie war wirklich mustermäßig unterwegs, ja. Also ich musste mir medizinisch nicht wirklich Sorgen um sie machen. Aber dieses Bindungsthema, ich kann mich erinnern, ich bin ja nach dem Kaiserschnitt relativ schnell nach Hause gegangen und bin dann irgendwann einmal oben in der Dusche gestanden während den ersten Heultagen und bin in der Dusche gestanden und habe Rotz und Wasser geheult, weil ich mir gedacht habe, Baby weg, Bauch weg. Und da ist es dann so wirklich das erste Mal gekommen, die ganzen Emotionen. Ich bin ganz alleine in der Dusche gestanden und habe sicher eine halbe Stunde vor mir hingeheult.
Muss also sein, darf sein, wird auch immer dann sein, wieder,
ja?
Sein.
Und ja, kommt auch immer wieder rauf. Also ich denke immer wieder an diesen Sonntag. Aber es wird besser.
Wer hat dich am meisten stützen können in der Phase?
Na, mein Mann und meine Schwester. Mhm. Weil zum Bindungsthema hat mich halt meine Schwester sehr gut verstanden. Und ich war halt auch nicht ganz fremd. Ich bin auf meiner eigenen Station gelandet, sprich Freunde, Arbeitskollegen. Es war ja immer wer da, selbst aufgrund von Corona, wo man ja normalerweise die sozialen Kontakte, alle anderen Mamis müssen die sozialen Kontakte da halt leider sehr, sehr meiden. Und ich bin halt bei meinen Arbeitskollegen und Freunden gelandet. Ja.
Was haben sie dir empfohlen?
Die haben sich halt immer zu mir gesessen und gesagt, magst reden, und haben mich dann noch immer wieder mal in den Arm genommen, und das war halt schon
auch gut. Welche gesundheitlichen Probleme muss man denn erwarten, wenn sie so früh kommen, und wie geht es mit dem Stillen, und geht es überhaupt, oder wie stellt man sich das vor?
Da kann alles kommen, also von einer Infektion über, sie war ja nicht fertig lungengereift, denn eine Lungenreife dauert 48 Stunden, da bekommt die Mama ein Cortisonpräparat gespritzt in die Popo. Und es wird nach 24 Stunden wiederholt und nach 48 Stunden ist diese Lungenreife abgeschlossen. Wichtig ist einmal bei kleineren Wochen, dass diese Lungenreife abgeschlossen ist. Sie war dann die erste Nacht am CPAP, hat dann noch einmal das ist wie eine steife Magensonde, die wird in die Luftröhre eingeführt und dann kann man noch einmal ein Medikament geben zur Lungenreife, dass diese Alveolen aufgehen. Die Surfactant, unter Surfactant kennt man es auch oft. Und das hat sie dann in der Nacht auch bekommen und das hat es dann extrem viel Rekord, weil am nächsten Tag konnte man schon auf die Sauerstoffbrille umstellen. Und ja, es gibt Frühchen, die haben dann solche Infektionen, brauchen dann Bluttransfusionen, brauchen viele Antibiotika, haben mit der Gewichtszunahme Schwierigkeiten. Sie kriegen ja in der Woche alle einen zentralen Zugang gestochen. Da kann es natürlich alle möglichen Infektionen spielen, dass der Zugang neu gestochen werden muss. Sie werden am Anfang über die Vene ernährt, bekommen eine Magensonde. Und kleine Wochen bekommen immer eine sogenannte Frauenmilch. Das ist eine pasteurisierte Muttermilch von anderen Frühchenmamas.
Warum?
Weil man einfach weiß, dass es nichts Besseres gibt wie Muttermilch. Es beugt die sogenannte NEC vor. Das ist eine Entzündung vom Darm. Da kann der Darm ein Loch bekommen. Und das ist halt eine sehr gefürchtete Komplikation bei Frühchen.
Die
kann bis zum Tod führen, ne? Und da weiß man, also Muttermilch bei Frühchen ist als Medikament zu sehen. Und dann versucht man das am Anfang umzuschleichen, dass bis die Mama gepumpt hat und bis sie eigene Muttermilch hat, bekommt das Kind eine Milch von einer anderen Frühchenmama. Mhm. Und am Anfang pumpt man, oder das heißt am Anfang, bis das Kind quasi voll gestillt ist, pumpt man 8-mal am Tag, meistens eine halbe Stunde.
Das heißt,
man ist ganz, ganz viel mit Pumpen beschäftigt am Anfang.
Du hast einen Hauptjob neben dem neuen Mama-Sein.
Ist Milchmaschine.
Ist Milchmaschine. Wir haben gesehen, du hast da, ich weiß nicht, wie viele Flaschen im Kühlschrank stehen.
Ja, ich habe zu Beginn, wir sind Gott sei Dank, meine Schwester nämlich auch schon, mit einer guten Milchbildung gesegnet. Ich habe am Anfang 1,4 Liter am Tag gepumpt.
Wow.
Und die Kleine hat begonnen mit, ich glaube, 8 mal 2 Milliliter hat sie begonnen.
Wow.
Und dann bekommen die Kinder das 8-mal am Tag, also alle 3 Stunden über die Magensonde. Je nachdem, wie sie es vertragen, wird dann gesteigert. Also dann wird die Muttermilchmenge erhöht, die Infusionsmenge reduziert. Und so schleicht man das einmal aus, bis man sogenannt voll oral ist. Das heißt, da kommt dann der Zugang weg. Und die Kinder bekommen das nur mehr über die Magensonde, die Muttermilch. Und so mit ungefähr 34 Schwangerschaftswochen beginnen die Kinder Sauginteresse an der Brust zu zeigen. Man macht dann die ersten Anlegeversuche. Und dann beginnt das Umschleichen wieder. Dann zieht man das von der Sondennahrung ab, was sie an der Brust trinken, bis sie halt dann irgendwann einmal nach ganz vielen mühsamen Nächten die Sonde auch los sind.
Das heißt, es relativiert sich alles sehr, sehr schnell, wenn man andere Mamis hört, die jetzt unkompliziert entbinden und ganz normal stillen können, dann jammern die schon, wenn die Nacht so unterbrochen ist, wegen Schlafmangel und so weiter. Mhm. Als Frühchenmama ist das eine andere Liga, wenn
ja,
ich
da
so sagen darf.
Es gibt kein Zeitgefühl mehr dann. Also wir sind auch noch relativ früh nach Hause gegangen. Sie hat damals von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht die Sauerstoffbrille abgelegt. Am Donnerstag habe ich gesagt, ich will heimgehen. Dann haben wir Donnerstag, Freitag Entlassungsuntersuchungen gemacht und am Samstag sind wir dann auch nach Hause gegangen und da war sie gerade mal 4 Wochen alt.
Wow.
Und das muss ich dazu sagen, ging aber nur, weil ich quasi selbst Neoschwester bin. Also wir sind dann mit Zimmer, Küche, Kabinett, also Magensonde und auch einem Monitor nach Hause gegangen, weil am Anfang bekommen die Frühchen auch noch ein Medikament für den Atemantrieb, das sogenannte Koffeinzitrat. Und solange man das noch hat, kriegt man auch einen Monitor. Mhm. Weil dementsprechend hat sie auch oft vergessen zu atmen, macht Atempausen und deshalb auch den Monitor.
Wie war sie, als sie mit dir nach Hause gekommen ist? Also ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Kangarooing, das man jetzt kennt, mit dem Baby ständig in Kontakt sein, das Bonding, dass du das alles gemacht haben wirst, auch um die Bindung herstellen zu können,
genau,
oder?
Genau, das haben wir im Krankenhaus schon sehr viel gemacht. Also ich bin schon nach dem Kaiserschnitt relativ bald nach Hause gegangen, bin dann aber dadurch, dass wir Krankenhausnähe wohnen, einfach jeden Tag dann reingefahren, meistens zur Morgenrunde in der Früh, dann wird gewaschen, ein Gewicht gemacht, Medikamente gegeben und dann ging es eh schon los mit Kuscheln und dann sind wir meistens geblieben bis nach der 18 Uhr Mahlzeit und dann eben wieder nach Hause gefahren. Also man verbringt dann den ganzen Tag auf der Neonatologie.
Wann hast du begonnen, Sehnsucht nach ihr zu bekommen, so richtige Muttergefühle, so ich lasse dich nie mehr aus?
Naja, das war dann, ich glaube so, wo ich wirklich dann einmal geweint habe beim Heimgehen und dann irgendwie noch 2-mal zurückgegangen bin und ich glaube, da war sie 1 Woche alt, wo ich mir dachte, ich will das jetzt nicht da lassen. Und
diese Bindung, von der wir gesprochen haben, wie kommt die, wann hat die Malis begonnen, sich direkt mit dir, nur mit dir in Verbindung zu bringen? So abgesehen davon, dass sie das schon im Bauch hat, natürlich, wie wir wissen, aber so richtig Signale gesendet. Wann war die Reife so?
Wir haben dann wirklich oft versucht, Haut auf Haut zu kuscheln und mein Mann ist dann auch wieder arbeiten gegangen und dann haben wir wirklich versucht, auch nur wir zwei zu sein und das hat dann auch schon wirklich gut geholfen. Also du hast das Handy ausgeschaltet, die Glocke runtergenommen und wir haben uns wirklich ins Bett gelegt und nur wir zwei gekuschelt. Wobei ich wirklich sagen muss, am Anfang ist es schwer, diese Zeit zu finden, ja, weil man ist 4 Stunden am Tag mit Pumpen beschäftigt. Ja? Dann hat man natürlich auch, wenn ich wirklich rundherum Unterstützung hatte ohne Ende, ja, aber ein bisschen Haushalt hat man halt dann doch noch. Ja. Und am Anfang dieses Anlegen, schauen, was sie getrunken hat, pumpen dazwischen, ihr dann den Rest, was sie nicht getrunken hat, über die Sonde zu geben. Dieses Programm hat 1,5 Stunden gedauert. Dazwischen gehst wickeln und dadurch, dass ich ja, glaube ich, schon 100.000 Kinder gefühlt gewickelt habe, habe ich ja jetzt, glaube ich, schon mal den Vorteil gehabt, dass ich für eine Wickelrunde, wie vielleicht andere Erstgebärende, keine 20 Minuten gebraucht habe, sondern dass das bei mir einfach schon Routine war. Das heißt, die Zeit habe ich mir ja sogar schon mal gespart. Ja?
Ja.
Aber es waren oft wirklich 1,5 Stunden bis zur nächsten Runde. Und das egal, ob es jetzt 3 in der Früh war oder 3 am Nachmittag. Und
was hast du getan körperlich, damit du das aushältst?
Gar nichts, man hält das einfach aus. Da kommen auf einmal Energien von ich weiß nicht wo, das hält man aus. Und jetzt ist sie fast 4 Monate alt. Ich pumpe jetzt Gott sei Dank nur mal 1-mal am Tag. Also es ist dann mit der Zeit besser geworden. Ja, sie trinkt schneller, sie schläft mehr. Also alleine für mich war schon mal Luxusleben, wie ich nicht mehr 8-mal am Tag pumpen musste.
Sie ist jetzt doch schon 4 Kilo schwer, wie du gesagt hast. Das heißt, sie hat sehr, sehr schnell aufgeholt.
Sie hat dann gut aufgeholt, ja.
Was passiert, wenn sie nicht so schnell aufholen können, die Kinder?
Man hat dann, sobald man nach Hause geht, hat man regelmäßige Kontrollen in der Frühgeburtenambulanz. Da wird ein Blutbild gemacht, weil die Kinder oft recht blass ausschauen und Probleme mit der Blutbildung haben. Deshalb kriegen die Kinder auch Eisentropfen. Sind zwar sehr praktisch für die Blutbildung, machen aber ganz, ganz viel Bauchweh. Dann gibt es auch noch ein Pulver für zu Hause, was die Kinder bekommen könnten, was einerseits für die Gehirnentwicklung gut ist und andererseits für eine bessere Gewichtszunahme sorgt. Und das wird es geben, falls es irgendwie Schwierigkeiten mit der Gewichtszunahme gibt. Man bekommt vom Krankenhaus ausgerechnet, was rein theoretisch die Trinkmenge wäre für ihr Gewicht. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja selbst Schwester bin, haben wir das sehr nach Bauchgefühl gemacht. Ja. Also ich habe am Anfang schon täglich ein Gewicht gemacht. Wenn das gepasst hat, haben wir gedacht, okay. Und dann haben wir gedacht, ja, ich bin jetzt auch kein Elefant, also muss das Kind jetzt auch kein Elefant sein. Haben wir gedacht, solange sie zunimmt, wird schon passen. Ja. Und dadurch, dass ich natürlich im Bekanntenkreis und meine Schwestern selbst auch Kinderkrankenschwestern sind, hatten wir auch eine WhatsApp-Gruppe, die geheißen hat, wie hat sie geheißen? Ohne Mampf kein Kampf. Da gab es dann schon immer wieder mal kurze Gewichtsdiskussionen, wenn wir gestanden sind mit dem Gewicht, weil gerade wie die Sonde raus war, sind wir dann 2 Wochen doch ziemlich gestanden mit dem Gewicht. Und ich hätte einfach in der Situation doch ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl hören sollen. Also man stresst sich dann halt selber, weil jede Frühchenmama kennt es, es wird aufs Gewicht geschaut. Und wenn das Gewicht nicht stimmt, dann. Aber ja, im Endeffekt habe ich mir dann doch ein bisschen zu viel Stress gemacht, obwohl es super funktioniert hat. Ja. Sie hat eh zugenommen, aber man macht sich halt dann selber doch ein bisschen an Druck auch.
Der Druck, liebe Maria, der interessiert mich jetzt auch, was du für Gedanken hast, wie es mit ihrer Entwicklung weitergeht. Wir wissen, Frühchen entwickeln sich unterschiedlich. Ja. Manche kompensieren das innerhalb kürzester Zeit und können alles körperlich, geistig etc. wie ihrem Alter entsprechend. Andere tun sich da ein Leben lang schwer. Was denkst du da so?
Ich glaube, es kommt doch mal viel darauf an, wie die ersten Wochen gelaufen sind. Ein weiteres sehr hohes Risiko oder Komplikation bei Frühgeburten ist ja die Gehirnblutung. Mhm. Da wird dann gleich am ersten Tag nach der Geburt wird ein Schädelultraschall gemacht und dann weiter einmal in der Woche. Und da hatte sie nie Probleme. Also sie hat nicht einmal ein Anzeichen einer Blutung gezeigt. Das heißt, da sollte mal zumindest nichts zu erwarten sein. Dass das Gehirn unreif ist, wissen wir. Es ist 10 Wochen zu früh gekommen. Und dementsprechend ist halt auch die Gehirnentwicklung. Aber das holen sie aus. Und im ersten Lebensjahr werden die Kinder korrigiert gerechnet. Das heißt, sie hatte eine entwicklungsneurologische Untersuchung bei der Entlassung und dann noch einmal korrigiert mit 3 Monaten, sprich in ihrem Fall im November dann. Und da wird man dann sehen, wie sie sich tut. Ja. Aber ich mache mir da jetzt überhaupt keinen Stress. Ich denke mal, sie gibt das Tempo vor. Man merkt schon, sie hebt den Kopf total gut, sie fängt an, sich aufzustützen, sie fixiert viel mehr jetzt.
Ich habe gesehen, dass sie vorhin mit den Händen ein bisschen gestikuliert hat. Jetzt schläft sie da ganz selig in den Armen deiner Schwester. Und du hast einen Neffen, deine genau. Schwester hat einen Sohn, der jetzt in den Kindergarten geht. Und der hat alles aufgebaut, oder? Der hat alles aufgeholt, der schaut ziemlich tough aus.
Der ist jetzt 4 Jahre alt und einen Kopf größer wie im Kindergarten. Beim Schuhkaufen haben sie uns im Sommer gefragt, ob er jetzt bald schon in die Volksschule anfängt, weil er so groß ist. Und der Johannes war genauso eine Zetzen. Der hat gehabt, ich glaube, mit einem Jahr hat er 7 Kilo gehabt. Ja. Und deshalb, ich stress mich da nicht. Und meine Kinderärztin ist da Gott sei Dank auch sehr hinter mir. Und sie hat gesagt, lieber im ersten Lebensjahr ein bisschen weniger Gewicht. Und die holen das schon auf. Mhm. Und sie ist mit 4 Kilo jetzt eh super dabei.
Maria, du warst auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein Frühchen. Wann seid ihr gekommen, ihr Zwillinge?
34. Woche.
Und wie schnell ist es gegangen, dass ihr so Gas gegeben habt? Das
Na, wir hatten schon die ersten paar Jahre noch ein bisschen mit der Lunge zu kämpfen. Aber da hat sich ja, ich meine, wir sind jetzt 31 in der Neonatologie, Gott sei Dank auch einiges getan. Früher wurden ja alle Kinder noch, fast alle Kinder noch beatmet. Es gab diese Surfactant-Geschichte, über diese Lisa-Methode noch nicht. Es hat sich da einfach so wahnsinnig viel getan in den letzten 30 Jahren. Und deshalb bronchitis-technisch waren wir bis zur Volksschule jeden Winter voll dabei. Und jetzt sind wir 31 und haben so jetzt beide keine Probleme, würde ich jetzt einmal sagen, die jetzt auf die Frühgeburtlichkeit zurückzuschieben sind, sagen wir es einmal so.
Okay. Welche Themen, ich meine, ich habe selbst Kaiserschnittkinder und weiß, dass dieses Immunsystem beim Kaiserschnittkind halt einfach nicht so gut ist, wie wenn es spontan entbunden wird. Aber welche Themen habt ihr dann so gehabt im Laufe eures Größerwerdens? Oder wann wusstet ihr, okay, jetzt ist alles kompensiert, jetzt ist es körperlich, immunsystemtechnisch fertig?
Also ich glaube schon, dass wir da in diesem Schnitt dabei waren, dass man sagt, nach der Volksschule, glaube ich.
Bis zur Volksschule
hat sich das meistens die Frühgeburtlichkeit ausgewachsen.
Maria, welche Themen kann man bei einem frühgeborenen Kind von vornherein erwarten, also jetzt frühkindlich Entwicklung und Bindung, hast du angesprochen. Was ist für dich persönlich jetzt so dein Ziel?
Also ich gebe der Malis mal überhaupt kein Ziel vor, weil ich denke mal, sie gibt das Tempo vor, sie entwickelt sich super, ja. Sie macht schon so viele Dinge, wo man denkt, ah, voll super und das geht schon und jeder kleine Entwicklungsschritt und wie es jetzt vor 2 Wochen angefangen hat, so wirklich dieses Lächeln zu zeigen, da denke ich mal, ich kann es eh nicht ändern. Ja? Bei der entwicklungsneurologischen Untersuchung im November hören wir dann, ob sie Physiotherapie zum Beispiel braucht oder nicht, also ob sie in dem Thema eine Unterstützung braucht. Und dann werden wir das natürlich auch machen, aber ich stresse jetzt einmal gar nicht. Mhm. Ich habe das bei meiner Schwester gesehen, das hat beim Johannes super funktioniert, also bei ihrem Sohn.
Ja.
Der hat sich super entwickelt. Botschaft ist er, aber dafür kann er nichts. Das hat er wohl von der Mama, aber aber die Kinder, die machen das schon. Natürlich kann man ihnen Unterstützung geben. Wie gesagt, die Malis war ein Musterfrühchen. Ja? Es gibt natürlich Kinder, die brauchen eine Physiotherapie, eine Logopädie, eine Ergotherapie, brauchen vielleicht später mal eine Brille. Das werden wir alles sehen. Ja? Bis jetzt waren die zum Beispiel die Augenarztkontrollen auch alle ohne Befund und somit. Man muss das immer, man kann das auch nicht, man kann sowieso keine 30. Woche mit einer anderen 30. Woche in den Topf hauen. Ja?
Das wollte ich gerade sagen.
Man muss das immer individuell aufs Kind abstimmen. Ja? Das eine Kind braucht vielleicht eine Physiotherapie, das andere wird nie eine brauchen und das nächste braucht in derselben Schwangerschaftswoche Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, jegliche Unterstützung. Ja? Die Kinder kommen immer alle aus einem unterschiedlichen Grund und haben unterschiedliche Komplikationen während des stationären Aufenthalts und auch danach. Und dementsprechend muss man das halt immer aufs Kind individuell abstimmen.
Maria, jedes 10. Baby ist ein frühgeborenes Baby, wissen wir aus der Statistik aus Deutschland und Österreich. Ist es mehr geworden, glaubst du, oder achten wir mehr drauf? Ist es früher einfach hingenommen worden? Oder wenn es mehr geworden ist, man spricht auch im Zusammenhang, dass die Frauen älter werden. Welche Zusammenhänge hat man da so aus deiner Beruflichkeit heraus festgestellt?
Ich denke, es hat viele Gründe. Ja. Punkt 1 haben wir jetzt während Corona festgestellt, dass die Damen mehr zu Hause waren und mehr die Füße hochgelegt haben in der Schwangerschaft. Also die Frühgeburten sind während dieses Lockdowns, da kann man sich super schön Statistiken anschauen, zurückgegangen. Mhm. Was sicher auch noch damit zusammenhängt, ist, dass die Frauen viel früher arbeiten gehen, Kinder zu Hause haben, die dann nebenbei noch in der Schwangerschaft schupfen, die Frauen immer älter werden, es ganz, ganz viele Umwelteinflüsse gibt, wodurch es immer mehr zu künstlichen Befruchtungen kommt, man allgemein viel mehr Probleme hat beim überhaupt mal schwanger werden.
Warum?
Ich glaube, es sind einfach tatsächlich ein bisschen auch die Umweltfaktoren. Es gibt jetzt auf einmal Erkrankungen, die hat es vielleicht vor 50 Jahren noch nicht gegeben. Aber man muss auch dazu sagen, es ist die Medizin auch immer besser geworden. Ja? Eine 23. Schwangerschaftswoche hat jetzt durchaus Überlebenschancen. Das war vor, keine Ahnung, 10, 20 Jahren sicher noch nicht so.
Ganz sicher nicht.
Und ja, Es hat sich auch in der Medizin einfach viel getan. Es gibt andere Techniken, es gibt andere Medikamente. Man geht viel, viel mehr auf andere Dinge ein. Es gibt jetzt Musiktherapie. Man schaut, dass die Mütter viel mehr kuscheln und natürlich auch die Väter, dass das Bonding im Vordergrund steht, der Hautkontakt. Solche Dinge eben. Und Hautkontakt ist gerade für Frühchen und für die Entwicklung von Frühchen extrem wichtig.
Das ist für uns alle, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Aber man merkt, dass bei Frühchen, ich war mal auf einer Fortbildung, da haben sie uns tatsächlich MRT-Bilder gezeigt, wie sich wirklich ein Gehirn von einer Frühgeburt deutlich besser entwickelt, wenn man viel kuschelt.
Ja.
Das ist wichtig.
Viel kuscheln heißt am besten die ganze Zeit am Körper tragen, oder?
Haut auf Haut. Also der Hautkontakt ist einfach auch extrem wichtig. Und das weiß ich von meinem Stationsalltag, dass es wirklich oft so ist, du legst die Kinder raus zum Kuscheln und kannst wirklich, natürlich kann man nicht alle Kinder in einen Topf hauen, aber bei ganz, ganz vielen Kindern, die legst raus zum Kuscheln und der Sauerstoffbedarf, falls sie noch einen haben, ist einmal zum Reduzieren. Sie haben oft deutlich weniger Alarme.
Es gibt Kinder, habe ich gehört, werden wir uns in einem unserer nächsten Podcasts auch widmen, die halten diese Nähe nicht aus. Die halten dieses...
Gibt's auch.
Ja.
Es gibt Kinder, die randalieren, wenn man es rauslegt, wo man dann wirklich oft sagen muss, es tut uns echt leid, aber der Gesundheitszustand lässt es jetzt im Moment nicht zu. Das tut uns wirklich immer total leid, wobei man wirklich sagen muss, es sind ganz, ganz wenig Kinder, die wirklich
das, ist im
das
Gehirn
jetzt
etwas,
nicht
ja.
so wollen. Und es kommt doch immer ein bisschen darauf an, wie die Mama das ausstrahlt. Ja? Natürlich, wenn die Mama jetzt total unruhig und nervös ist, was aber bei den ersten Mal kuscheln total verständlich ist, ja, da kann man keiner Mama einen Vorwurf machen. Ja? Wenn die ein bisschen nervös ist und angespannt ist, das übertragt sich halt sofort auf die Kinder.
Alles übertragt sich
auf die Kinder. Und die Mamas merken es dann auch beim Pumpen zum Beispiel. Ja? Wenn die jetzt eine Nachricht bekommen haben zum Gesundheitszustand des Kindes, die jetzt nicht so toll war. Ja, in der Neonatologie gibt es ja leider ganz, ganz grausliche Sachen, die Eltern dann erfahren. Da weiß man, die Milchbildung nachher ist einmal deutlich weniger.
Weniger oder manchmal auch unbrauchbar, gell? Aber sonst funktioniert es sehr gut. Also ganz zu Beginn bekommt man ja die Milch von anderen Frühchenmamas, damit das Immunsystem voll anwirft, ja. Damit wirklich das Gold, das durch unseren Körper fließt, weitergegeben werden kann. Und das heißt, du bist sehr zuversichtlich. Deine Schwester hat es dir schon vorgelebt. Ihr habt noch eine dritte Schwester, die jetzt gerade ein Baby erwartet, hast
genau.
du mir erzählt. Wir halten die Daumen, dass die...
Dass sie es uns nicht nachmacht.
Ja, genau.
Wir glauben an sie.
Was wünschst du dir? Traust du dich nochmal drüber über ein zweites Putzi?
Mein Mann und ich, wir haben uns schon drüber unterhalten, weil es halt wirklich so ist, wir haben einfach wahnsinnig Glück gehabt, dass sie, wie das Ganze im Krankenhaus gelaufen ist, keine Herzaktivität mehr, dass sie wirklich ein Musterfrühchen durch und durch war und wir wissen es noch nicht. Wir wissen halt nicht, ob man das Glück jetzt wirklich noch einmal herausfordern soll, weil wirklich alles wie am Schnürchen gelaufen ist. Und
Maria, ja. Ich glaube, sowas kann man vom Kopf her eh wenig entscheiden, oder? Irgendwann einmal kommt der große Impuls jetzt.
Ja, schon der Impuls, aber dadurch, dass wir vorher in der Kinderwunschklinik angebunden waren, müssen wir vermutlich aktiv was dafür tun. Oder auch nicht. Ja, man sagt, dass sich ganz, ganz viele Autoimmunerkrankungen durch eine Schwangerschaft auf null zurücksetzen. Ja.
Ganz spannend, ja.
So weit bin ich jetzt noch nicht und jetzt kriegen wir mal sie ein bisschen größer und dann werden wir uns über das Thema noch einmal unterhalten.
Also wenn ich sie so direkt vor mir sehe, wie sie da gerade sich in den Schlaf wiegen lässt wieder, dann muss ich sagen, schaut gut aus. Liebe Maria, danke für diesen Einblick. Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich hoffe, wir dürfen noch einmal kommen und
gerne
weiter. Und alles, alles Liebe euch als Family.
Danke.
Baba. Und wir hören uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von How to Baby. Und wenn immer ihr Anregungen, Themenwünsche, Ideen habt, bitte nehmt mit uns Kontakt auf und über howtobaby.info. Bis dahin wünsche ich euch wunderschöne Schwangerschaften oder den Plan, ein Baby zu bekommen, auszufeilen. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. Baba. Ja.